Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Neues Studio, zum ersten Mal diese Sendung aus dem neuen Radio 1 Studio in Babylon. Für mich, jemand, der Anfang 50 ist, ist es nicht einfach, das nach Jahren einfach so zu wechseln, den Standort. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Und zum anderen beschäftige ich mich natürlich immer noch der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest von gestern Abend. Es war schon eine dramatische Geschichte. Ich persönlich habe 5-mal für Alex Diehl gewotet. Es hat nicht gereicht. Es hat die kleine minderjährige Manga-Tante gewonnen, Jamie Lee Kriwitz, mit ihrem Rihanna-Klon-Song, für den sie wahrscheinlich noch vor Gericht gezerrt wird. So 1:1 ist das geklaut gewesen. Das Schlimme ist, die Entscheidung gegen Alex Diehl ist eine Entscheidung gegen dicke Männer, zum einen, was mich sehr betrifft. Zum anderen ist es eine Entscheidung gegen den Frieden gewesen, denn sein Lied, nur ein Lied, war eine deutliche Botschaft für eben den Frieden, gegen Gewalt, gegen Terror, gegen Radikale und hätte mit Sicherheit gewonnen in Stockholm. Nun wird es also wieder ein letzter Platz. Aber gut, was soll's. Ja, heute Abend bei mir zu Gast in diesem neuen Studio Martin Böttcher, guten Abend.
Ja, hallo.
Jörg Wunder vom Tagesspiegel.
Hallo, schönen Abend.
Und Tobias Rapp ist mit dabei.
Hallo.
Stefan Linder ist der Techniker, mein Name ist Andreas Müller. Es geht heute um neue Platten von Choir of Young Believers, School of Seven Bells, Kanye West. Und wir beginnen mit Santi Gold und ihrer neuen Platte 99 Cents. Bitte schön, Tobias.
Santi Gold, ich habe ja immer Santi Gold gesagt, aber es heißt wohl Santi Gold, nicht ja. Santi Gold, wie der Deutsche sagt. Ja, 99 Cent, eine Platte der Hoffnung, kann man glaube ich sagen. Weil mit der Platte muss es für sie funktionieren, sonst funktioniert es mit ihr einfach nicht mehr. Darauf ist diese Platte angelegt, so hört sie sich an. Ob das klappt, werden wir sehen. Sie ist jetzt 38 Jahre alt, Santi White, was man gar nicht denkt, aber was tatsächlich, also was, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, was mich überrascht habe, ich hätte sie für jünger geschätzt, aber tatsächlich, sie ist 38 mittlerweile, war lange auf allen möglichen Positionen in der Musikindustrie unterwegs, hat Songs geschrieben, damit produziert, war in einer Punkband, war A&R für Epic Records, alle möglichen Sachen gemacht, bis sie 2007 ihre Karriere begann, damals noch unter dem Namen Santo Gold, so hieß auch ihr Debütalbum. Das war so die Zeit, als die schwarze Musik sich so dem Hipstertum öffnete. Also M.I.A. war damals der heiße Scheiß. Kanye West war in seinem ersten Full Swing. Das passte alles da so rein, was Santi White machte. Die hat auch mit M.I.A. gespielt, war für Jay-Z Vorband. Im Nachhinein muss man sagen, habe ich jetzt festgestellt, ist diese Platte hammermäßig gut gealtert. Ganz überraschend. Ich fand das damals okay, aber es hat mich nicht so umgehauen. Ich finde im Nachhinein, dass das Debütalbum von Santi White, Santo Gold, wirklich sehr, sehr gut ist. Sie hat dann sich Zeit gelassen mit ihrer zweiten Platte, die kam 2011, die hieß Master of Make-Believe. Ziemlich düsteres Werk, schwierige Angelegenheit, nach so einem Debüt nochmal was nachzulegen. Ich glaube, sie wollte irgendwie beweisen, dass sie wirklich was zu sagen hat, mit gemischten Ergebnissen, finde ich. So, und nun eben 99 Cent, wie der Titel schon sagt, eine Platte, die sich um das Kaufen, um das Käuflichsein, um das Produktsein, um das Verhältnis von Kunst und Geld, um die Eitelkeit in der modernen Welt, mit all diesen Dingen beschäftigt, mit all den Dingen beschäftigt, mit denen sich wahrscheinlich eine ziemlich intelligente, smarte Frau, die eine Weile im Pop-Business unterwegs war und 38 ist, ebenso beschäftigt. Die Frage ist natürlich ein bisschen, ob das die richtigen Themen sind, wenn man jetzt es nochmal richtig wissen will, um sozusagen eine Plattform zu haben, auf der man die nächsten Jahre dann sich bewegen kann. Ich habe da so meine Zweifel. Ich finde, es ist nämlich dann am Ende, wenn man genau hinguckt, inhaltlich oft ziemlich flach, wie zum Beispiel in der ersten Single, dem ersten Stück, auch auf der Platte, Can't Get Enough of Myself, was laut dem Internet ein Song sein soll, also laut dem Internet ein Video haben soll, wo mit lauter Selfie-Fotos operiert wird. Ich habe verzweifelt versucht, dieses Video anzugucken. Ich konnte es nicht finden. Was ich aber lustigerweise finden konnte bei YouTube, waren mehrere Filme von jungen Frauen, die sich dabei filmen ließen, wie sie vor einer Wand stehen und zu einem Lied über Eitelkeit tanzen und sich dabei cool finden. Das fand ich dann sozusagen einen ziemlich guten und lustigen Kommentar zu dem, was Pop mit Inhalten erreichen kann, nämlich eigentlich gar nichts. Musikalisch ist die Platte ziemlich durchwachsen, alle möglichen Stile. Wir können ja das erste Stück mal hören, Can't Get Enough of Myself.
Can't Get Enough of Myself, Santi Gold featuring BC aus ihrer Platte 99 Cents. Perfides Single natürlich, toller Mitsingen-Chorus. Und mit etwas gutem Willen kann man das dann auch vielleicht richtig gut finden. Aber bevor ich mehr sage, erstmal der Blick in die Runde, die versteinerten Gesichter von Jörg Wunder und Martin Böttcher.
Ja, bei mir ist so ein bisschen so ein Gefühl, als... Also ich hatte eher so den Eindruck, als würde sie sich dadurch, dass sie eben diese Eingängigkeit sucht, dieses Hit-Potenzial sucht und so ein bisschen unter Wert verkaufen würde. Also ich persönlich, ich mochte ihre Platte davor, Master of Make-Believe, viel lieber, dieses Düstere, aber eben wo dann in der Düsterkeit trotzdem totale Hits verborgen waren. Also nicht umsonst ist ja Desperate Youth dann richtig richtiger Riesenhit geworden, aber es waren auch noch andere auf der Platte. Und hier, also das ist so... Also es ist auf eine gewisse Weise schon ziemlich cheesy auch. Also so dieses Tropical Island Feeling, was hier in diesem Song transportiert wird. Na klar, das geht sofort ins Ohr oder sowas, aber das ist auch echt nah dran an so richtig fieser Karibik-Disco oder sowas, finde ich.
Ja, gut, aber es sollen ja auch Inhalte transportiert werden und das ist natürlich ein Geheimnis des Agitprop, dann so eine Form zu nutzen, um bestimmte Botschaften an ein entsprechendes Publikum vielleicht zu bringen.
Aber das ist das, ich sehe das genau andersrum. Ich finde, das Problem dieser Platte sind die Botschaften, nicht die Eingängigkeit. Ich finde, Eingängigkeit ist super. Für mich, ich finde das ein totales Kompliment, wenn so ein Song so ein bisschen so klingt wie Katharina and the Waves oder so, ob man in der hinteren Ecke so den Versuch ahnt, dass da jemand gerne so Melodien wie die Bangles schreiben möchte oder so. Finde ich toll. Aber ich finde es wirklich, das beleidigt so ein bisschen meine Intelligenz, wenn sich 38-jährige Frauen hinstellen und Lieder gegen das Selfie machen. Einsingen. Das finde ich bescheuert. Zumal die sozusagen bei einem Konzert stehen wird, wo 5000 Leute ihr Telefon in die Luft halten, um es zu filmen oder so. Also das ist kontraintuitiv.
Martin Böttcher, der gerne Cat-Content auf Facebook postet, wie ich weiß. Was sagst du?
Und sich auch gerne mal über Selfie-Wahn oder so aufregt. Ich finde sowas völlig okay, auch einen Song dazu zu machen. Sie hält es ja nicht das ganze Album durch, sondern sie bewegt sich ja durchaus auch mal ein bisschen anspruchsvollere Gefilden. Aber ich habe mich gerade eben ein bisschen erschrocken bei dem Song, weil ich den nicht so harmlos in Erinnerung hatte, als ich ihn zu Hause gehört habe. Und eben gerade dachte ich auch, hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie Jörg gerade. Das ist echt schwierig. Ich finde auch, dass auf dem Album so 2-3 Nummern, so war mein Eindruck, bevor ich hier jetzt hergekommen bin, sind, die so ein bisschen lauwarm sind insgesamt. Aber so über das Große und Ganze, finde ich, ist ein Album, was sich auch ein bisschen was traut. Komplett schräge Songs sind da auch drauf. Zum Beispiel dieses eine Duett, Who Be Loving Me, total verstimmter Gesang irgendwie, dann wird es trotzdem noch so ein eingängiges Stück, aber auf eine gute Art und Weise. Ich finde, es ist ein gutes Album.
Ich finde problematisch an ihr, dass sie Dinge macht, die sie, wenn das jemand anderes täte, wirklich einen Punch hätten. das Springen zwischen den Sounds. Also es gibt hier einen mörderisch geilen Dancehall-Track zum Beispiel, Big Boss, Big Time Business. Da fand ich sie sowieso immer am besten. Für mich ist der größte Track, den sie jemals gemacht hat, zusammen mit den Beastie Boys, Can't Play What I Can Win oder irgendwie sowas war das. Vom letzten Beastie Boys Album, mörderisches Ding. Egal. Aber sie will ja so ein bisschen hier die Warenwelt kritisieren, sich als vielleicht auch Anti-Beyoncé oder Alternative zu Beyoncé aufstellen. Aber sie hat gar nicht die Reichweite. Du hast gesagt, Tobias, 5000 Leute. Ich glaube nicht, dass sie noch vor 5000 Leuten spielen wird. Also sie ist ja für mich auch eine der Künstlerinnen, die wahnsinnig viel versprachen. Jetzt nicht nur als Person und in dem, was sie sagte, sondern das erste Album, da war richtig was. Du hast ja eben auch die Referenzgrößen gesagt, in welcher Liga sie da spielte, Tobias. Und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Und jetzt eben in so Ende 30, es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wir hören jetzt erstmal noch einen weiteren Track und der heißt Banshee. Saunty Gold und Banshee aus ihrer Platte 99 Cents, angeblich eine Kritik an der Selfie-Kultur, am Verwertungsprozess der kapitalistischen Warenwelt und überhaupt. Ende 30, wie gesagt, ist sie und klingt hier wie so eine, ja, ein bisschen wie Jamie Lee Kravitz vielleicht gestern beim ESC. Also hier ist auch wieder so ein Problem, das ist im Prinzip ein okayer Track, aber wie so vieles bei ihr, passt es eben alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Also die Platte, im positiven Sinne könnte man sagen, sie ist vielfältig, sie bietet vieles an, aber es gibt kein, es gibt nicht wirklich viel Greifbares, es gibt dann aber auch zu wenig wirklich Irritierendes, ganz anders als Like bei Kanye West zum Beispiel. Es ist komisch. Ich weiß nicht, Tobias, du hast eben gesagt, das muss die Platte sein oder das ist die Platte, mit der muss es dann gelingen, sonst ja. Hat sie ein Problem. Ich fürchte, es wird mit dieser Platte auch nicht gelingen.
Ja, ich glaube, das liegt daran, also wenn ich jetzt mal so karriereberatungsmäßig da einschreiten dürfte, hätte ich zu ihr gesagt, erzähl, was du wirklich zu sagen hast. Das ist eine kluge Frau, die hat eine Menge Sachen erlebt, die hat bestimmt was zu sagen, die hält sich aber... Wenn sie jetzt eine Platte machen wollen würde, die wirklich Erfolg haben will, dann musst du sozusagen die Geschichten erzählen, die deine Geschichten sind. Und mit dieser Konsumkritik hält sie sich sozusagen irgendwie in der sicheren Ecke auf. Eben das genau nicht. Mhm. Die gibt da nichts von sich preis. Das ist sozusagen Hipsterwissen, um das sich diese Platte kreist und um das diese Platte kreist. Und daran ist nichts falsch. Ich glaube aber, dass für so ein Album, mit dem du jetzt nochmal richtig sozusagen deine Visitenkarte abgeben möchtest, um für die nächsten Jahre irgendwie in diesem Zirkus weiter mitspielen zu können und auch um Geld zu haben. Ich meine, im aktuellen Rolling Stone ist ja ein langes Interview mit ihr darüber, wie schlecht es sozusagen läuft für Künstler, die auf mittlerer Flughöhe unterwegs sind, so wie sie, dass das gar nicht so einfach ist, da das Geld zusammenzubekommen, was man braucht. Dafür hätte sie, nicht musikalisch, glaube ich, aber von den Sachen, die sie erzählt, eine andere Platte machen.
Dann wäre es aber auch musikalisch anders geworden.
Also wenn man sie möglicherweise auch musikalisch anders geworden.
Man kann sie durchaus, das ist mit Fug und Recht, mit Rihanna mal vergleichen, die in der gleichen Zeit wie Saunty Gold doppelt so viele LPs rausgebracht hat, glaube ich. Deren aktuelles Album ist einfach, wenn man sich das mal anhört, also viel, viel cooler, viel, viel ruhiger. Hier rappelt es die ganze Zeit und wird so eine Intensität gemacht. Absolut. Würde sie das erzählen? Ich meine, gut, sie ist nun auch Mutter geworden, das soll diese Platte auch beeinflusst haben, deswegen auch dieser positive Sound teilweise. Aber da ist dann eine Rihanna schon wieder auf einem ganz anderen Planeten unterwegs
und definiert,
wie es momentan geht.
Ist das Problem von ihr jetzt, also Santi White, im Vergleich mit Rihanna, oder die Tragik ist, Rihanna macht ihr Geld mittlerweile nur noch zu 30% mit Musik. Die ist so ein großer Star, die kann sozusagen mit ihrem Star sein, so viel Geld machen, dass sie dann nebenbei eine Platte machen kann, die einfach nur die Platte ist, die sie geil findet. Das ist sozusagen gar nicht mehr so wichtig für Rihanna, die richtige Platte zu machen. Es muss nur die Platte sein, die sie gut findet. Geschäftsmodellmäßig läuft das dann schon. An dem Punkt ist Santigold überhaupt nicht. Da ist das, was sie hier macht, viel mehr im Zentrum von dem, was sie sozusagen, also das, was sie musikalisch macht, steht eben im Zentrum von dem, was sie künstlerisch und starmäßig und finanziell ist. Und
das liegt
ich mag sie, aber ich glaube, dass sie da irgendwie, ja, dass da Anspruch und Realität irgendwie auseinanderklaffen.
Das liegt natürlich auch daran, dass Rihanna ist ja, wenn man so will, eine Art von Gesamtkunstwerk. Also alles, was sie macht, ist mehr oder weniger deckungsgleich mit ihr, was man so für Vorstellungen von ihr hat. Und das hat meiner Ansicht nach Santigold noch nicht. Also, oder die hat halt mit diesem Hype angefangen und dann aber nie daraus so eine langfristige Künstlerpersönlichkeit, ja, entwickeln können, sondern sucht vielleicht immer noch nach so der richtigen Rolle, was aber total viel zu spät jetzt kommt. Das hätte schon viel früher erfolgen müssen.
I thought you were. Santigold ist ihre Platte 99 Cents hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Tja, das wird nichts mehr mit der Karriere, glaube ich.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wir reden jetzt über eine Platte, die es eigentlich nicht gibt. Warum aber ist sie hier? Ganz einfach, weil, um es kurz zu sagen, das Label offensichtlich die Faxen dicke hatte von seinem Künstler und dieses Album in ein Promotion-Tool stellte, ein digitales. Darauf haben viele Journalisten, Journalistinnen, Radiomacher Zugriff. Da ist das sozusagen auch in sendefähiger Qualität abgespeichert. Und somit fingerten und fummelten und brannten wir uns eine Kopie von The Life of Pablo, wie diese Platte wahrscheinlich heißt, von Kanye West. Das ist die Hintergrundgeschichte dadurch, dass wir das jetzt hier spielen können, dafür, dass wir spielen können. Und Jörg Wunder bitte jetzt.
Ja, Kanye West. Was wäre die Popmusik von heute oder der Pop generell ohne Kanye West? Er ist quasi der große Polarisierer dieser Tage. Es gibt keinen anderen, der so viel Häme, so viel Abneigung, sogar Hass auf sich zieht wie er. Aber es gibt auf der anderen Seite wahrscheinlich auch keinen zweiten Musiker der Gegenwart, der von so vielen Leuten für ein Genie gehalten wird. Vor 2 Wochen gab es wieder einen dieser berüchtigten Kanye West-Momente. Das war dann die mit riesen Brimborium angekündigte Vorstellung des neuen Albums und gleichzeitig die Vorstellung seiner neuen Modekollektion im Madison Square Garden. Das wurde dann eine, ja, doch irgendwie ziemlich gespenstische Anti-Performance mit Hunderten zu einem reglosen Tableau gefrorenen Models und einem Künstler, der die Tracks seiner Platte in doch relativ lausiger Tonqualität vom Laptop abspielen lässt. Und das Ganze wurde dann auch noch übertragen in 700 Kinosäle weltweit, also nicht nur die 20.000 Leute vor Ort waren irgendwie einigermaßen konsterniert, sondern ich habe mir das auch im Kino angeschaut, das war wirklich eigenartig. Statt des erhofften Spektakels war es, aber ja, was war es dann? War es eine Geste der bewussten Verweigerung, vielleicht gerade so im Kontrast zu den super perfekten Darbietungen von Beyoncé und Lady Gaga beim Super Bowl ein paar Tage zuvor? Oder war es doch eher unfreiwillig so eine Demonstration der Hilflosigkeit eines an, ja, seinen Ambitionen scheiternden Künstlers, der irgendwie zwischen Schuldgefühlen, Allmachtsfantasien, Paranoia und narzisstischer Gekränktheit zerrieben wird und natürlich sich auch der Aufmerksamkeit eines gehässigen Publikums gewiss ist, das ihn gerade scheitern sehen will. Man weiß es irgendwie alles nicht, weil man auch nicht weiß, was von dem öffentlichen Kanye West wirklich authentisch ist oder was Inszenierung ist, wie er auch eher verbandelt ist mit dem Clan der Kardashians, Jenners, die ja permanent sich selbst inszenieren. Fast wünscht man sich ja eigentlich, dass er eher so eine Art Maske trägt, der Rolling Stone nennt es eine Douchebag-Mask, weil dann müsste man sich wohl weniger Sorgen um ihn machen müssen. Aber dagegen spricht andererseits, wie ich finde, dass man wirklich bei keinem anderen Popstar das Gefühl hat, in seinem Werk ihn wiedererkennen zu können, weil jedes seiner 6 Alben vor The Life of Pablo hat irgendwie Züge eines Psychogramms getragen und aber auch gleichzeitig, ja, die Popmusik, den Hip-Hop an völlig neue Orte geführt. Jetzt, also Album Nummer 7, The Life of Pablo, schon vom Titel her total interpretationsoffen. Man weiß nicht, wer Pablo sein soll. Picasso, das würde eher für so einen Größenwahnkomplex sprechen. Oder ist es Pablo Escobar, der Drogenbaron aus Kolumbien? Oder gar der heilige Paulus? All das findet sich auf der Platte wieder, in den Texten, in der Musik. Ja, wir werden darüber gleich reden und hören jetzt als erstes den Track Ultralight Beam.
I'm trying to keep my faith. We on a ultralight beam. We on a ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything.
For everyone that feels that said I'm sorry too many times, you can never go too far.
Ja, hier so ein Ausschnitt aus Ultralight Beam, Kanye West. So beginnt das Album namens The Life of Pablo, das immer noch nicht fertig ist. Gerade vor ein paar Tagen hieß es, es gibt schon wieder einen neuen Track. Auch das ist sicherlich Thema, wenn wir über diese Platte reden. Aber das ist natürlich ein monströser Track, der raussticht aus allem, was momentan so in der Richtung unterwegs ist. So beginnt die Platte, so begann auch diese seltsame Vorführung im Madison Square Garden. Und dann ging es aber doch ein bisschen bergab irgendwie. Ja, so ist es auch auf diesem Album.
Man konnte aber auch vor allem bei dieser Vorführung wirklich nicht ansatzweise hören, wie großartig dieses Stück ist. Also die haben da, also man merkte schon, Kanye weiß, wie toll das Stück ist, weil er war da vorne irgendwie am rumraven mit seinen Jungs irgendwie. Und aber alle, also auch da im Madison Square Garden hatte man den Eindruck, nach dem, was da so gezeigt wurde, alle gucken sich das an und denken wirklich, das kann nicht sein, auch so wie das gemacht wurde. Also ging da wirklich mit seinem Laptop hin, stöpselte irgendwie das Kabel oder ließ das Kabel von so einem Techniker einstöpseln und drückte dann irgendwie auf Enter und dann ging es halt los. Okay, aber jetzt haben wir ja nur sozusagen das Endprodukt hier und da würde ich auch sagen, also so das Stück hier ist absolut ein Highlight und die Art und Weise, wie er aus verschiedensten Elementen, aus Samples, aus den verschiedenen Gastbeiträgen von Chains, The Rapper und Kirk Franklin und so, wie er daraus dieses Konglomerat und trotzdem ein einziges Ganzes irgendwie schmiedet, also nicht alleine natürlich, also da sind schon noch Produzenten außer ihm am Werk, aber er ist ja eben auch Produzent und wirklich auch einer der Besten, die Hip-Hop je hatte, das finde ich schon unfassbar. Also egal, was jetzt, was alles andere, inhaltliche Ebenen, es geht, das ist halt wirklich so ein Erweckungsstück irgendwie. Also es geht wirklich um Kanye findet zum Glauben oder sowas oder findet den Lord und ja, gut, das ist nochmal was ganz anderes, was inhaltlich alles auf der Platte verhandelt wird.
Das ist natürlich auch ein unglaublicher Druck, unter dem der so steht, ne? Also wer die ganze Zeit das Maul so aufreißt, der muss ja dann auch liefern und weiß gleichzeitig die ganze Zeit, die ganzen Hater da draußen, wie Jörg schon meinte, warten nur auf den allerersten Fehltritt, um ihm so richtig eine reinzuwürgen und am liebsten würden sie am Boden sehen. Und auch wenn er vielleicht das allererste Mal so in der Kanye-Geschichte vielleicht stehen geblieben ist oder vielleicht sogar einen Schritt rückwärts gemacht hat, weil soundmäßig, finde ich, ist es nicht so weit weg von My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Also mit Jesus war er jedenfalls schon sehr viel weiter draußen. Aber trotzdem, es ist, wenn man es mit anderen Hip-Hop-Alben vergleicht, finde ich, kein normales Hip-Hop-Album, aber es ist trotzdem, finde ich, ein normales Kanye-Album.
Ich finde bei Kanye, was halt, ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Das eine ist, ich glaube, niemand bestreitet, dass er der interessanteste Superstar ist, den es gerade gibt. Also man kann ihn mögen oder man kann ihn nicht mögen, aber sozusagen diese Kanye-Persönlichkeit, die ja sehr viele Äußerungsformen hat, die eben nicht nur Musik sind, sondern auch, ich weiß nicht, ob jemand von euch Kanye West auf Twitter folgt. Das ist ja Irrsinn. Also das ist ja besser als 99% aller Schallplatten, die dieses Jahr erschienen sind, was Kanye West auf Twitter macht. Man denkt natürlich so ein bisschen, oh Alter, wenn du Hilfe brauchst, du kannst bei mir anrufen. Der hat natürlich offensichtlich auch schwerere psychische Probleme. Was mir aber zynischerweise jetzt als Konsument des Ganzen gleich ist, weil es eben interessant ist und nie langweilig ist und er sozusagen all diese Dinge was ist Kunst heute? Was ist Genie in so einer Celebrity-Gesellschaft mit so einem 24-7-News-Cycle? Was ist Kreativität, wenn alles und mit allem zusammen gedacht werden muss? All diese Dinge, inwieweit lässt sich das mit Geld aufwiegen? Das sind die großen Themen, die er die ganze Zeit da in 140 Zeichen durch die Gegend jagt. Das ist schon mal, finde ich, fantastisch. Du hast ganz genau recht, glaube ich, dass genau weil er so eine wahnsinnig interessante Superstar-Persönlichkeit ist, man natürlich immer Meisterwerke erwartet. Unter Meisterwerk geht bei Kanye West nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ich glaube zum Beispiel, dass Jesus, sein letztes Album, das ich persönlich unhörbar finde, dass er das nur gemacht hat, um sozusagen die Sperrigkeit des Genietums zu betonen. Und da denke ich mir so ein bisschen, nee, Alter, du bist so ein begabter Produzent, mach mal ein paar Hits, mach mal was, was ich gerne höre. Ich will nicht dieses ganze neusige, abstrakte Wichtigtour-Gekrache hören. Deswegen mag ich diese Platte tatsächlich jetzt sehr viel mehr. Ich habe auch das Gefühl, genau wie du es gesagt hast, dass die Dark Twisted Fantasy vom Soundentwurf verwandt ist. Die ist sehr viel fragmentierter, sie ist sehr viel verteilter, sie ist nicht ganz so schlüssig. Das ist ja auch genau das, was Andreas gerade schon gesagt hat, dass sozusagen diese Platte auch ständig umgestellt wird, umgearbeitet wird. Die ist wie so ein Work in Progress, wo ständig Änderungen stattfindet. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Ganzen. Das war bei Dark Twisted Fantasy nicht so. Ich persönlich mag die Platte sehr und das ist eine Platte, glaube ich, auch, wo ich jetzt schon weiß, die werde ich noch eine ganze Weile hören, weil sie dazu einlädt, dass man sie eine
man
ganze Weile hört.
Man muss aber dann schon nach guten Sachen suchen und eine gute Sache ist der Track Famous, über den auch mehr geschrieben wurde, als ihn Leute wahrscheinlich gehört haben, und wegen der Taylor Swift Bemerkung, die er da macht. Wir hören das mal. Famous und da auch wieder Produzentengenie mit dem Einbau eines legendären jamaikanischen Dancehall-Tracks und natürlich Rihanna dabei.
Man, I can understand how it might be kind of hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know.
Swiss only let the beat rock. South side niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.
Goddamn!
I made that bitch famous.
I just wanted you to know.
Famous, Kanye West plus diverse Gäste aus dem Album The Life of Pablo, einer der Highlights eines Mixed Bags, einer Platte, über die man dann natürlich jetzt wieder kulturtheoretisch debattieren kann. Ist das einfach das Statement zur endgültigen Auflösung des Albums, der physischen Besitzbarkeit von Musik? Er hat ja gesagt, das Ding wird es nur auf Tidal geben. Das Label hat da nicht mitgespielt und ist wahrscheinlich eigenmächtig auf dieses Promotion-Tool, das ich eben erwähnt habe, gesetzt. Frage ist dabei, ob alle Samples geklärt sind, weil es ging rasend schnell plötzlich. Keiner weiß genau, obwohl er hat dann sämtliche Credits im Internet veröffentlicht. Ich will vielleicht nochmal kurz auf die Debatte zu sprechen kommen um ihn. Also es gab ja kübelweise Häme und Verachtung und Beschimpfung auf der Soundcheck-Seite auf Facebook, Andreas Müller Soundcheck, Kanye West Arschloch und so. Und ich frage, warum eigentlich? Wir erleben hier jemanden, der zu Zuckerberg sagt, gib mir eine Milliarde, weil ich bin der Disney unserer Zeit. Dafür kriegt er einen Eimer Scheiße über den Kopf gegossen. Und ich denke mir so, warum eigentlich? Er hat letztlich recht. Da sitzen diese Typen im Silicon Valley oder sonst wo und beschallen sich den ganzen Tag mit dieser Art von Musik. Das sind alles weiße Nerds, die das irgendwie geil finden. Sie wollen aber mit den Typen nichts zu tun haben. Sie wollen mit dem schwarzen, bösen Mann nichts zu tun haben. Und da gibt es radikale Positionen auf beiden Seiten letztlich. Ich selber habe mit ultraintellektuellen schwarzen Jazzmusikern vor 25 Jahren zu tun gehabt, die mir denselben Scheiß erzählt haben, den Kanye West heute erzählt. Also bitte, weiße Medien, redet nicht über unsere Musik und so weiter. Das ist eigentlich ein altes Ding, ein sogar uraltes Ding, wenn man so überlegt. Und so mit so ein bisschen Distanz finde ich so mega wahnsinnig, klingt das dann mitunter gar nicht mehr, was er so von sich gibt. Er ist vielleicht nicht so super geschickt, weil er dann auch vielleicht keinen Berater mehr hat oder jemand, der ihm seinen Twitter-Account ab und zu mal ein bisschen abschaltet oder
aber
so.
Andreas, das stimmt aber nicht. Also der Witz ist natürlich, er ist nicht Disney, weil Disney war nicht darauf angewiesen, dass ihm Milliardäre Geld geben. Der Witz in der Popkultur ist immer, dass ästhetische Qualität sich, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, bei den ganz großen Hausnummern, ist ästhetische Qualität ökonomischer Erfolg. Und wenn Kanye West pleite ist, dann hat er auch ästhetisch was falsch gemacht. Das ist...
Aber Jesus war Platz 1 der US-Charts zum Beispiel.
Ja, trotzdem scheint er pleite zu sein. Er twittert es zumindest. Also auch Picasso, mit dem er sich ja auch gerne vergleicht, war natürlich auch ein wahnsinnig geschickter Geschäftsmann. Ich finde ja dieses geschäftliche Ungeschick bei Kanye, was es offensichtlich gibt, also wenn er laut seiner eigenen Aussage 57 Millionen Dollar Schulden hat, das finde ich ja fast schon wieder sympathisch, weil bei all diesen ganzen anderen Superstar-Entwürfen, also wir haben jetzt schon ein paar Mal über Rihanna geredet in unserer Sendung, Rihanna ist natürlich eine wahnsinnig geschickte Geschäftsfrau, die genau weiß, wie man es sozusagen spielt. Und Kanye weiß das irgendwie nicht. Und das, was er auch nicht weiß in einer bestimmten Art, was ich auch irgendwie toll finde, ist natürlich, Musik kann er, aber Mode... Also ich habe mal diese...
Er kann auch Videospiele nicht.
Ja, oder also Computerspiele. Bei Videospielen kenne ich mich jetzt wiederum überhaupt nicht aus, aber ich meine, wenn ich die Kollektion von ihm sehe, dann denke ich immer so, und? Was ist jetzt genau das Ding? Es gab mal eine Fernsehsendung, wo sich jemand drüber lustig machte und dann von Kanye West Ärger bekam, irgendeiner der amerikanischen Talkmaster, der so sagte, wo Kanye West behauptet, ja, er wird immer gedisst und niemand akzeptiert, dass er so ein genialer Modeschöpfer ist. Dabei hat er doch die Leather Sweatpant erfunden. Und dann sagte dieser Moderator, ja, die Trainingshose aus Leder, braucht die jemand? Und das ist natürlich sozusagen irgendwie toll, dass Kanye West diese Idee der Kunst als überflüssiges, als überschäumendes, als sozusagen nutzloses Extra, was da einfach so in der Welt ist, dass er das so quasi auf so viele Dinge überträgt. Aber das ist natürlich auch die Tragödie dieser Künstlerfigur, dass er das Scheitern des Ganzen dann immer als Bestätigung des Ganzen nimmt, weil in seinem Verständnis von Genie das Genie immer auch was Unverstandenes haben muss und so weiter. Und er deswegen dann eben nicht Disney ist, weil Disney immer genau wusste, wie zieht er die Leute zu Millionen ins Kino.
Wobei er auch immer Investoren brauchte. Er musste seinen Namen übrigens verkaufen, um Disneyland zu bauen, weil ihm das Geld fehlte. Aber vielleicht noch ganz kurz, einen halben Satz von euch. Es ist ein Album mit 18 Tracks, im Moment jedenfalls, das, was uns vorliegt. Ich finde 4 bis 5 richtig großartig. Den großen restlichen Teil finde ich gestrig, nicht up-to-date, nicht überzeugend.
Also ich was glaube, ist das für ein Album? Ich glaube, die Version, die er ursprünglich geplant hatte mit nur 11 Tracks, wo auch diese Vorab-Singles teilweise rausgeflogen sind und so, also No More Parties in L.A. war da nicht mehr mit dabei, ist ein großartiger Track, aber irgendwie passt er nicht so richtig auf das Album, finde ich. Mhm. Die hätte ich, glaube ich, tatsächlich auch noch spannender, noch radikaler gefunden und wahrscheinlich noch schwerer zu verkaufen. Ich glaube auch, dass Tobias auch da recht hat. Ich glaube nicht, dass er wirklich kommerziell momentan ein wirklich, also natürlich ist er unfassbar bekannt und die Leute streamen das Zeug, aber in dieser altmodischen Albumverkaufsgeschichte, da würde er, glaube ich, momentan nicht viel reißen. Also Jesus hat auch wirklich nicht absolut in absoluten Zahlen wenig verkauft. Nur. Also es war ja auch irgendwie quasi schon eine Platte, die sich selbst negiert hat. Die ist als CD ohne Cover erschienen, ohne Beschriftung, ohne alles. Ja. Wie ein Rolling.
Wenn es dieses Album als CD geben würde, würde sich genau wie die anderen mindestens 1 Million Mal oder 2 oder sowas verkaufen, bin ich mir ganz sicher. Es ist ein Tick zu lang. Andererseits, ich finde jeden Kanye-Song, der zusätzlich kommt, finde ich wichtig.
Hey, you heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? Had a good snooze. Wake up, nigga, wake up. We about to get this paper. Money never made me. Made me do something, nah, can't make me. Even if the money low, can't pay me. Even if the money low, can't play me. Hey, you heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? Had a good snooze. Wake up, nigga, wake up. Be the man, cause I made a jacket out of-
Feedback, Kanye West aus The Life of Pablo. Und das hier ist die Wertung.
Geht in Ordnung. Hit, hit, hit.
Tja, es geht in Ordnung kam von mir an dieser Stelle.
Spielverderber.
Wieso? Ich war damals derjenige, der gesagt hat, dass Kanye West den Soundtrack Award unbedingt bekommen muss.
Nein, das war
ich. Natürlich alle in der Jury damals, aber für My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Aber das hier ist nicht in derselben Liga. Tut mir leid.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zu dieser Stunde Soundcheck hier auf Radio 1 mit Martin Böttcher, Jörg Wunder, Tobias Rapp. Mein Name ist Andreas Müller, die Technik Stefan Lindner. Und der nächsten Platte, die kommt von Choir of Young Believers. Das ist ein dänisches Projekt, eigentlich eine Band, aber dann auch wieder nicht so richtig. Im Prinzip ist es der Sänger, Komponist, Ideengeber und Macher und Gitarrist Yannis Neuer Makrigiannis. Also griechische Wurzeln offensichtlich. Und Teile des zweiten Albums zum Beispiel sind auch auf einer griechischen Insel entstanden. So, wie komme ich überhaupt auf diese Band? Ist ganz einfach. Ich glaube, 2011 lief die erste Staffel einer schwedisch-dänischen Krimiserie namens Die Brücke. Das war so die Zeit, als das anfing, dass man das irgendwie ganz interessant und cool fand. Diese grauenvollen, blutigen, düsteren Geschichten aus Skandinavien mit gestörten Menschen, die da umherliefen. Und die Öresundbrücke spielte da eben eine ganz große Rolle. Und es gibt eine Eröffnungssequenz und da läuft ein Stück von Choir of Young Believers, nämlich Hollow Talk. Und wenn man das sah, dachte man, wow, das ist wirklich auf diese Sequenz komponiert. Das ist so perfekt, das ist so dark, das ist so hoffnungslos. Perfekt. Ist es aber gar nicht. Das Stück gab es schon vorher und die Musikberater haben das gefunden. Und naja, so bin ich auf diese Band gekommen. Es gibt halt ein paar Alben. Jetzt also ein neues, nämlich Graske. Das ist entstanden nach einer längeren Pause. Und man könnte auch schon fast so eine düstere skandinavische Fernsehserie über Makrigiannis machen, der ja vielleicht ein bisschen deprimiert ist, dem das Leben zu schwer fällt, der nicht so richtig längs kommt, der dann eben Auszeiten braucht, auf irgendeiner Insel sitzt mit seiner Gitarre. Nach dem letzten Album 2012 hat er nach einer Tour aufgehört, überhaupt Musik zu machen, war ausgebrannt, Burnout eben. Das Projekt war für ihn vorbei und was passiert? Depeche Mode rufen an, also das Management, und sagt, wir wollen euch für eine Tour. Naja, dann hat er halt die Band wieder zusammengeholt, hat ein paar Songs geschrieben, die auf der Bühne dann eben funktionieren sollen, hat diese Tour gemacht, wieder am Ende ausgebrannt überhaupt. Und dann hat ihm seine Mutter zum Geburtstag einen Sampler geschenkt. Und damit hat er dann experimentiert und darauf basieren dann einige Stücke auf dieser neuen Platte Graske, die hineinpasst in eine Situation, die ja sehr harsch ist. Wir brauchen nur einmal Nachrichten zu gucken am Tag und wissen, die Welt ist im Arsch. Es ist nichts mehr so, wie es war und keine Ahnung, ob wir da jemals wieder rauskommen. Das führt bei vielen Hörern jetzt nicht zur Lust am Soundtrack für den Untergang, wie das vielleicht noch in den 80ern war, sondern Dream Pop hat wahnsinnige Erfolge. Also Bands wie Beach House können innerhalb von 6 Wochen 2 Alben rausbringen und die verkaufen sich wahnsinnig gut. Daughter ist eine mega erfolgreiche Band, auch bei uns in Deutschland verkaufen größere Läden aus und so weiter. Und da passt das ganz gut hinein. Dieser Albtraummensch, Makrigiannis, träumt allerdings vielleicht nicht intensiv genug. Ich sag's gleich, so auf Dauer kann mich das nicht unbedingt fesseln, was Choir of Young Believers auf der neuen Platte machen. Natürlich interessant. Das ist eine richtig industriell gefertigte Platte. Ihr habt ja auch noch eine mit, ne? Vielleicht können wir gleich noch. Wir probieren das einfach gleich nochmal, oder?
Mit Vinyl wäre es nicht passiert. Da hätten wir einfach jetzt so skippen können und so.
Ja, aber versuch mal eine dänische Pressung zu kriegen. Ja, also Choir of Young Believers mit Serious Lover aus der Platte Graske. Was mir gefällt, ist, dass Yannis Neuer Makrigiannis hier manchmal klingt wie Sade. Das ist ganz schön. Es war auch ein schöner Track, wie ich finde, aber auch er hat zeigt schon ein bisschen die Problematik, für mich jedenfalls dieser Platte auch. Zu lang, die Stücke teilweise, und man muss schon, weiß nicht, dann sehr gepolt sein auf diese Musik, um das auf Dauer auszuhalten. So geht es mir jedenfalls bei
wenn
mir.
Wenn das da so vor sich hin säuselt, finde ich es eigentlich ganz gut. Was ich nicht verstanden habe, sind diese vier kurzen Stücke da drauf. Die langen sind ja alle so, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Minuten, ja, glaube ich so. Und dann gibt es aber vier Stücke, die irgendwie zwischen 50 Sekunden und knapp 2 Minuten sind, die wie so Fragmente dazwischen stehen. Die haben sich mir überhaupt nicht erschlossen. Kommen mir wie so Fremdkörper vor. Davon mal abgesehen, finde ich es eigentlich ganz schön, dieses Schreiten zwischen Kitsch und Kühle. So, gefällt mir ganz gut.
Ich finde den Gedanken interessant, den du gerade hattest, dass die Frage quasi, wie verhält sich Pop, aktueller Pop, eigentlich zur Welt? Ist Eskapismus die Lösung gerade, oder muss man sozusagen das Grauen annehmen? Das finde ich eine gute Frage. Also als gerade die Musik lief in meinem Hinterkopf quasi der Gedanke ab, wie war denn das jetzt in den 80ern eigentlich, als sozusagen viel, viel düstere Musik da war? War das eigentlich also die Bedrohungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind ja relativ, auf der einen Seite relativ direkt, also die Ängste, die sind ja oft gar keine realen Bedrohungen, sondern es sind Ängste, aber man sieht Flüchtlinge im Zug. Leute, die Kinder haben unter Umständen Kinder von Flüchtlingen in ihrer Kita. Das heißt, du bist mit der Kriegsgeschichte in Syrien relativ nah konfrontiert. Das ist nicht abstrakt. Die Europäische Union kann auch ganz real zerfallen, was dann ganz reale Konsequenzen für jeden von uns hat. Dann kann man nicht mehr reisen, was weiß ich, vielleicht geht die Währung vor die Hunde. Das heißt dann, dass Leute Geld verlieren, möglicherweise. Vielleicht ist das aber auch zu komplex, um daraus Musik zu machen. Vielleicht ist das irgendwie das Falsche. Ich meine, die Bedrohung in den 80er Jahren war ja eine total abstrakte. Atomkrieg, das ist ja nichts Echtes.
Unser Lebensgefühl als damals junger Mensch war tatsächlich so das Gefühl, es kann jeden Moment uns was auf den Kopf fallen und es kann alles vorbei sein. Und dann rannte man in den Hofgarten in Bonn und machte da irgendwie mit. Und auf der anderen Seite gab es dann die anderen Typen in Schwarz gekleidet, die den ganzen Tag irgendwelche abartige, destruktive, ich will es gar nicht mehr Post-Punk nennen, sondern kaputteste Sounds hörten. Also Soundtracks zum Untergang tatsächlich. Ganz merkwürdige Stimmung, ganz merkwürdige Mischmasch, mich fasziniert nur eben der Erfolg solcher Bands momentan. Das war mir also gerade im Beispiel von Daughter überhaupt nicht klar, dass die einen ganz großen Laden in Berlin ausverkaufen. Und zwar einfach bam, zack, ohne dass die ja jemals wirklich erfolgreich werden wollten. Das ist ja auch so ein Ding, dass die da so vor sich hinschwappten und plötzlich sind sie dann da mit ihren gefühligen Songs. Und ich weiß nicht, ob der hier großartig außerhalb von Skandinavien erfolgreich sein könnte, aber es passt natürlich in diese Stimmung rein.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eins zu eins miteinander zusammenhängt. Mir kam es so ein bisschen so vor, wir haben so rein retromäßig viele Stimmungen aufgenommen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt war halt mal der Dreampop und vielleicht auch das Shoegazing ist gerade so ein bisschen dran. Da gibt's ja diverse Neuveröffentlichungen und auch Wiederveröffentlichungen und sowas. Also, es ist ja schöne Musik, wenn man so möchte. Ne? Vielleicht ist auch einfach nur ein Bedürfnis nach schöner Musik, die nicht unbedingt so viel mit einem aktuellen Lebensgefühl zu tun hat, gerade angesagt. Schwer zu sagen.
So far.
Ja, in meiner Fantasie ist es Sade, die hier Dänisch singt. Jak Serdik, aber es ist Choir of Young Believers aus der Platte Graske.
Also ich muss zugeben, seit du diese Sade-Geschichte gesagt hast, finde ich die Platte viel besser. Es ist tatsächlich eine ganz wunderschöne Vorstellung irgendwie. Aber so habe ich immer erst gedacht, es ja, ist doch irgendwie nur so Sigur Rós für Arme oder Efterklang nicht so gut. Und also ich finde das auch, also was Martin vorhin meinte, eine total schöne Platte so zum Durchhören mit so ein, zwei kleineren Brüchen drin, die aber auch nicht groß ins Gewicht fallen. Also es ist irgendwie so ein ja, der Guardian nennt das irgendwie Post-Everything-Pop. Irgendwie ist, ja, es ist wirklich nach allem irgendwie. Es hat auch keine Richtung. Es ist irgendwie so, es float dahin. Es ist so ein bisschen trip-hoppig, eskapistisch natürlich. Von daher, klar, könnte man die Frage stellen, ist das irgendwie Musik zur aktuellen Weltlage? Aber ich glaube auch, das lässt sich tatsächlich nicht wirklich beantworten. Also, weil das... Es ist eine Möglichkeit natürlich einer Musik auf die aktuelle Weltlage, aber es gäbe natürlich tausend andere. Kanye West ist eine ganz andere und wie ich finde, wesentlich angemessenere, obwohl es natürlich nur die Weltlage von Kanye West wiederum widerspiegelt, aber immerhin, das ist ja eine ganz gewichtige Position irgendwie. Also ja, das ist halt für mich so eine Platte, ja, ja. Die ist
ja. Ich finde es okay. Ja auch eher so als, also ich begegne der aktuellen Weltlage damit, dass ich Mono, Blue Note, Jazz-Schallplatten der 50er Jahre, den ganzen, also wenn ich Zeit habe, höre. Ja, alles andere interessiert mich
nicht. Kann sich eben nicht jeder leisten.
Was heißt leisten? Also es ist, die habe ich ja schon seit damals, seit den 50ern. Nein, also weil tatsächlich es keinen Klang gibt, der mich im Moment besser erreichen würde als diese Welt von einst. Und Ich finde es einfach nur spannend, dass gerade so ein junges Publikum auf sowas abfährt. Also so sagt, ja, wir gehen dahin, dieses Konzert von Daughter, ich glaube es war im Astra, kann es sein, was dann endete mit einem Track von dem aktuellen Album, wo es wirklich orgiastisch die Gitarren sich dann hochschrauben nach vielen, vielen Minuten und ja, wo einfach so ein Gottesdienst gehalten wird und so eine, ich weiß nicht, Reinigung passiert oder so, oder was Dinge weggespült werden.
Ja, aber dafür sind noch Konzerte auch da. Also ich meine, sowas finde ich, das ja, ist jetzt nicht, kein Spezifikum von Dream Pop.
Aber nicht jetzt in einem verschwitzten Abrock-Ding, sondern in einem Baden, in Klang, in einem da stehen.
Ja, aber es gab auch so Cocteau Twins oder so, solche Musik gab es doch auch schon vor 25 Jahren irgendwie, oder?
Ja.
Also natürlich nicht en Detail sozusagen, aber so von einer grundsätzlichen Schwingung her. Also, aber trotzdem, nee, ja klar, okay, und live ist seitdem wahrscheinlich aber auch einfach noch für viel mehr Leute viel wichtiger geworden, als eben, weil man sich nicht mehr allein im Stübchen hinhockt und irgendwie das so bei Räucherstäbchen hört, sondern es mit anderen hören will, ich weiß nicht.
Vielleicht ist dieser, wenn man da oben im Norden bleibt, dieser Vergleich mit Röyksopp gar nicht so schlecht. Die kamen ja damals auch, als sie ihre ersten Alben veröffentlicht haben, so niemand kannte die und auf einmal haben die, glaube ich, Millionen von ihren Platten verkauft in aller Welt und alle konnten sich darauf so kurz einigen, aber eigentlich total belanglose Musik und irgendwie kommt es mir auch hier so vor, wenn man mal näher drüber nachdenkt, eigentlich ist es relativ belanglos.
Young Believers mit Perfect Estocada aus der Platte Graske und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Für uns jedenfalls. Für andere mag es ein absoluter Hit sein.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Eine haben wir noch, die letzte in dieser Sendung, die letzte in der Runde und die definitiv letzte dieser Band. School of Seven Bells mit S7B wahrscheinlich, sagt man, ne?
Ich weiß es nicht, ehrlich
also
gesagt.
S-V-I-I-B, es ist eine Mischung aus der Bandnamen und dem Bandnamen und lateinischer Zahl.
Tja, ein fröhlich klingendes Album, relativ fröhlich klingendes Album, mit aber dramatisch-tragischer Vorgeschichte. School of Seven Bells, kommen aus New York, bestanden mal aus drei Mitgliedern, nämlich den Zwillingsschwestern Dehisa, Alejandra und Claudia und dem vorübergehenden Lebenspartner von Alejandra, Benjamin Curtis. Es ist aber nur noch eine übrig, nämlich genau diese Alejandra. Ihre Schwester verließ die School of Seven Bells 2010 und Benjamin Curtis starb vor 2 Jahren an Leukämie. Zurück blieben nicht nur eine ziemlich am Boden zerstörte Sängerin, sondern auch eine Reihe von Songs, die allerdings noch nicht fertig produziert waren. Diese Produktion, die wurde jetzt nachgeholt mit Hilfe des Produzenten Justin Melville Johnson, der auch schon mit M83 oder den Nine Inch Nails zusammengearbeitet hat. Das Ergebnis nennt sich, wie wir es gerade schon gehört haben, S-V-I-I-B, also eine römische 7 in der Mitte zwischen S und B. Und das ist sie wirklich, die vierte und damit letzte Platte der School of Seven Bells. Dream Pop, Shoegazing, Synthi-Sounds, das zeichnete die School of Bells, Seven Bells auf ihren ersten Werken aus. Die ruhigeren, träumerischen Momente finden sich jetzt hier nicht mehr ganz so häufig, dafür wumst es ganz gut, so wie schon auf ihrem letzten Album Ghost Story. Mächtige Keyboard-Sounds, mich erinnert das mitunter an 80er-Jahre Power-Pop. Und das schon mal so als erstes Fazit, eine dramatische Geschichte macht nicht unbedingt ein Meisterwerk. Und ja, wer wissen will, warum die Band so heißt, wie sie heißt, die Schule der Sieben Glöckchen ist angeblich eine mysteriöse Taschendiebschule in Südamerika, bei der man erst dann seinen Abschluss bekam, wenn man einer Puppe aus allen Taschen etwas klauen konnte, ohne dass die an ihr befestigten Glocken zu klingeln anfangen.
Signals, School of Seven Bells aus der Platte S7B hier im Soundcheck.
Klingt irgendwie ein bisschen komisch glatt gebügelt, finde ich. So offensichtlich programmiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die hatten ja immer schon so eine komische Vorgehensweise, die School of Seven Bells, dass nämlich erst die Lyrics entstanden sind, die Stimmen, also die Texte, und dann hat dieser ja vor 2 Jahren verstorbene Benjamin Curtis, hat dann eigentlich den Sound drumherum erst gemacht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass da jemand anders das nochmal nachproduziert hat oder so. Ich finde, es klingt noch ein bisschen artifizieller als vielleicht die Sachen davor.
Also bei dieser Band ist ja wirklich alles schiefgegangen. Benjamin Curtis war vorher bei den Secret Machines. Das war so eine hochgelobte Neo-Psych-Band aus Brooklyn und die dann auch zerfielen irgendwie teilweise. Und es gab immer so diesen Überbau des Krautrock. Das war damals zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch. Noch nicht so ausgelutscht, wie das heute der Fall ist. Dieser Curtis war so engagiert und talentiert, dass Michael Rother ihn ja eingekauft hat, um die neue Geschichten zu spielen. Mhm. Haben sich dann auch gut befreundet. Aber die Platten von denen, ich kann mich noch erinnern, Alpinism, es war das erste Album, das schon enttäuschend war, weil eigentlich nichts funktionierte. Es gab immer super Momente und dann setzt halt die Tragik ein. Die eine steigt aus, da gibt's dann irgendwie die persönlichen Zerwürfnisse. Es funktioniert nicht, Deal weg und dann stirbt der Typ. Und jetzt wird sozusagen aus diesen aus dem, was da mal programmiert wurde, nochmal was zusammengeschraubt, von wem auch immer. Also es ist schon wirklich eine bittere Geschichte einer Band, die sehr, sehr viel hätte werden können.
Da müssen ein paar falsche Entscheidungen getroffen worden sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Zum Beispiel sterben,
ja. Nein, aber diese Band hat immer relativ viel versprochen. So, man konnte sich vorstellen, die Idee, die dahinter steckt, eigentlich eine gute Idee, eine große Idee, aber die Platten haben das nie eingelöst. Vielleicht der ein oder andere Song mal so, aber insgesamt so immer enttäuschend, ja. Mhm.
Gab mal tollen Remix, gab tolle Singles, aber ja.
Wobei die ja trotzdem eine relativ große, ja, wie soll man sagen, Fanbase haben oder sowas. Also School of Seven Bells ist schon ein echter Name, so in diesem, also eben auch in diesem Dream-Pop, Shoegaze-Bereich irgendwie. Also die sind, also gut, das ist jetzt ja natürlich tatsächlich keine Band mehr, sondern eben halt wirklich nur noch so eine Art Requiem sozusagen für eine Band, die es eben mal gab und, oh Gott, Hilfe. das ist irgendwie außerhalb des Raums. Aber ich würde euch auch zustimmen, das ist irgendwie tatsächlich in eine ganz komische Richtung gegangen. Ich fand die Alpinisms noch wirklich toll. Ich fand auch gerade so diese Übergangsphase von Secret Machines, also wie dann der eine, das waren ja auch zwei Brüder, Benjamin Curtis und dessen Bruder Brandon, der an dieser Platte auch wiederum noch mitgeschraubt hat, der ist ja bei Secret Machines geblieben. Und gerade so diese komische Überlappungsphase, die fand ich total interessant. Fand auch, dass Secret Machines eine wirklich tolle Band waren. Ich habe die auch mal live gesehen, das war wirklich Hammer. Also die haben wirklich, fand ich, diesen Krautrock-Psychedelic-Kram auf eine ganz irre Weise eingelöst. Aber gut, das hat jetzt alles hiermit natürlich nichts mehr zu tun. Das hier ist jetzt ganz komisch glatt poliert. Das erinnert mich an Garbage oder irgendwie sowas. So 90er, so druckvoll produzierte Elektro-Gitarren-Sachen. Ich find's nicht schlecht oder so, aber ich find's auch irgendwie ganz komisch unzeitgemäß.
My Heart, School of Seven Bells aus der Platte S7B. Und da kann man sich fragen, wenn man das hier hört, braucht das jemand? Ja, kann sein, aber braucht das jemand von dieser Band? Also es gibt diesen Bausatz schon recht häufig, würde ich mal sagen. Ich erkenne die Band auch nicht wieder, muss ich sagen. Also gar nichts. Kein Songwriting, keine Stimmen, keine seltsamen Haken, die es früher ab und zu nochmal gab. Es ist eine funkelnde Oberfläche. Vielleicht soll das ja, Requiem fiel eben schon mal, aber ja. Es ist eben so ein lauter, fröhlicher Abgesang auf den alten Freund und Partner. Aber es hinterlässt mich, gelinde gesagt, ratlos mal wieder.
Also in meinem Leben hat diese Band eh nie eine besonders große Rolle gespielt. Mir leuchtet aber dieses Motiv des Abschieds natürlich ein. Also wenn du mit einer Band irgendwie intensive Erlebnisse hattest, dann willst du die nicht einfach so gehen lassen, sondern willst noch, vielleicht ist die Platte gar nicht so sehr zum Anhören als einfach zum Haben, damit der Bogen geschlossen wird. Und dafür ist die Platte dann gut.
Ja, wobei der Abschied war ja eigentlich schon da. Die haben nach dem Tod von Benjamin Curtis ein Video veröffentlicht. Das war eine Coverversion eines alten Ramones-Songs, 7 Minuten lang mit dem Video zusammen. Wie heißt dieser Song? You Knock Me Down, But We're Gonna Get Up oder irgendwie sowas. Das war der Abschied. So, ja. Da war er auch noch mal kurz zu sehen in dem Video und es war wirklich, ist ein guter Song, ist super produziert, nicht so wie das hier, so aufdringlich nach vorne, sondern so. Und da das wäre eigentlich ein schöner Schlusspunkt gewesen. Ja, da haben sich alle begeistert, die eine oder andere Träne wurde verdrückt. Und jetzt kommt sowas hier so hinten dran geschoben. Ich finde es schwierig.
Ja, also schon, stimme ich euch zu. Aber nun sind diese Songs ja offenbar zum größten Teil entstanden, bevor der Mann gestorben ist und auch sogar bevor er seine Krebsdiagnose gekriegt hat. Und kann ich dann irgendwie emotional auch verstehen, dass man dann auch sagt, okay, das ist irgendwie was, was wir zusammen gemacht haben. Ich will irgendwie einfach, dass das rausgeht. Also jetzt aus Sicht der Alejandra de Heysa oder wie sie heißt. Und ich denke auch, es werden Leute da draußen sein, die das gut finden. Wir gehören ja nicht dazu, weil wir eben auch wahrscheinlich einfach mit dieser Band zum größten Teil einfach nichts Näheres verbinden. Ich weiß auch nicht. Also klar, es ist so, ich will die Platte fast sogar ein bisschen besser finden, als ich sie tatsächlich finde, weil ich irgendwie, ja, mich rührt tatsächlich auch diese Geschichte an und diese Pechsträhne. Mhm. Das ist was, wo ich immer denke, Schande, das ist irgendwie, das ist blöd irgendwie, da möchte man irgendwie ein Happy End haben oder so. Diese Platte wird es wahrscheinlich nicht sein. Also weder jetzt kommerziell noch künstlerisch ist sie wirklich ein Happy End oder so. Ich hoffe, dass vielleicht tut sie sich wieder mit ihrer Zwillingsschwester zusammen und die beiden machen mal wieder was irgendwie, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt klar, es lässt einen ein bisschen ratlos zurück. Also mich auch eben gerade in seiner Poliertheit, die eben mit der Geschichte nicht so richtig zusammengeht.
Music Takes Me, School of Seven Bells, hier fast am Ende dieser Ausgabe des Soundcheck auf Radio 1 und S7B bekommt diese Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Niete.
Die kam von Tobias Rapp, ja.
Ja. Ja. Warum nicht?
Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Die Premiere für den Soundcheck hier im neuen Radio 1 Studio in Babylon. Nee, nicht in Babylon, im Babylon. Das ist meine alte Reggae-Vergangenheit. Babylon, Bandau, Wicked Man und so weiter. King Tubby, ihr wisst schon. Ja, danke fürs Zuhören. Wir müssen uns auch noch ein bisschen gewöhnen hier an dieses neue Studio. Wir wissen noch nicht, wo der Späti ist und die Pommesbude. Kriegen wir alles raus in den nächsten Jahren.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.